Ja, die Kinder haben uns das ja schon gesungen. Ich bin ein Bibelentdecker und ich hoffe, dass wir diesen Wunsch auch in uns tragen. Ich lese zurzeit das Buch Hiob und merke einfach, wie viel ich noch nicht verstehe. Ich glaube, es gibt da noch viel zu schürfen und es gibt noch viele Goldquellen dort, wo wir da auch etwas finden können. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema die neue Geburt. Also wir sind noch immer in dieser großen Kategorie, die Lehre über das Heil. Wir hatten etwas über den Heilsratschluss Gottes gehört. Letztes Mal hat Johnny uns ein paar Begriffe auch genannt, die in der Bibel immer wieder vorkommen. Heute soll es um die neue Geburt gehen. Etwas, worüber Jesus spricht, finden wir auch besonders beim Apostel Johannes wieder, in seinem Evangelium, aber auch in den Briefen. Ist uns wahrscheinlich auch zum großen Teil bekannt, aber ich glaube, wenn man eine Umfrage in Deutschland starten würde, ob die Menschen mit diesen Begriffen was anfangen können, also Wiedergeburt oder neue Geburt, ich glaube, da würden wir ganz verschiedene Antworten bekommen. Wenn wir das mal auf der Straße machen würden, bin ich mir ziemlich sicher, vielen wäre dieser Gedanke sehr fremd. Andere würden eher an andere Religionen denken, vielleicht so an den Hinduismus oder den Buddhismus. Und dann gerade dieser Begriff Reinkarnation, das heißt, nach dem Tod verlässt die Seele den Körper und sucht sich etwas Neues. Und je nach Karma, das heißt, je nachdem, wie ich gelebt habe, das wird man dann eben. Übrigens, in diesen Religionen ist die Reinkarnation nicht unbedingt etwas Positives. Also es ist eher was Negatives. Man versucht, dieses Rad eben zu durchbrechen, dass es eben nicht dazu kommt, dass man wiedergeboren wird. Also das ist kein optimaler Zustand. Nun, wenn man sich das Christentum mal anschaut und dort mal nachfragen würde, wie verbindest du es damit? Ich glaube, da wären ganz große Fragezeichen. Also fragt mal einen Katholiken, ob er wiedergeboren ist. Der weiß wahrscheinlich gar nicht, was du von ihm willst. Wenn er aufgepasst hat oder wenn er sich vielleicht mehr damit beschäftigt hat, zum Beispiel im katholischen Katechismus mal nachgeschaut hätte, da wird er Folgendes finden, da wird es verknüpft, nämlich mit der Taufe und der Wirksamkeit der Taufe. Da heißt es, die beiden Hauptwirkungen, also der Taufe, sind also die Reinigung von den Sünden und die Wiedergeburt im Heiligen Geist. Also katholische Lehre, wenn ein Kind getauft wird, wird es von den Sünden gereinigt und wird in dem Augenblick wiedergeboren. Aber ich glaube trotzdem, die wenigsten könnten das miteinander verknüpfen. In Amerika schaut die Sache schon ganz anders aus. Also da bekennen ganz, ganz viele Leute, dass sie wiedergeboren sind. Also das ist denen überhaupt nicht fremd. Also da brauchst du manchmal nur aufs T-Shirt zu schauen. Da steht schon groß drauf, Born Again Christian, das heißt wiedergeborener Christ. Und auch so manch ein Präsident hat sich schon dazu bekannt, dass er wiedergeboren ist. Aber vielleicht kurz nochmal zu dieser Bemerkung, wiedergeborener Christ. Was für eine Unterscheidung will man denn damit treffen? Kann man Christ sein und nicht wiedergeboren sein? Ist das möglich? Ja, also sollte man vielleicht auch erstmal drüber nachdenken. Die Bibel drückt sich zur neuen Geburt sehr, sehr verschieden aus. Zum Beispiel in Johannes 1, Vers 13, da heißt es, dass die Kinder Gottes aus Gott geboren sind. Oder Jesus sagt das in Johannes Kapitel 3, Vers 3, dass wir vom Neuen geboren werden müssen. Andere Übersetzungen sagen auch von oben her geboren werden müssen. Paulus spricht in Titus 3, Vers 5 von der Wiedergeburt. Übrigens, dieser Begriff kommt gar nicht so häufig vor. Jesus benutzt diesen Begriff auch, aber in einem anderen Kontext. Das finden wir in Matthäus 19, Vers 28, da spricht er auch von der Wiedergeburt. Aber wenn man mal genau liest, spricht er dort von seiner Wiederkunft und dass dann die Welt erneuert wird, das tausendjährige Reich. Und er spricht da von einer Wiedergeburt. Also darf man nicht miteinander verwechseln. Aber was uns persönlich betrifft, meint das immer die geistliche Erneuerung eines Menschen. Und dazu wollen wir heute einmal Johannes Kapitel 3 aufschlagen. Ein sehr bekannter Text. Da haben wir die Begegnung von Jesus und dem Nikodemus. Und Jesus weist ihm darauf hin, dass es notwendig ist, dass man wiedergeboren wird. Und er zeigt ihm auch das Wesen der neuen Geburt auf. Und damit wollen wir uns heute befassen. Ich lese mal Johannes Kapitel 3, die ersten 8 Verse. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er in das Reich Gottes nicht eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wir wollen uns zuerst den Nikodemus mal ein bisschen anschauen. Wir merken sehr schnell im Text, das ist nicht ein Irgendwer. Er ist ein Oberster der Juden. Das heißt, er gehört zum Synedrium oder anders ausgedrückt zum Hohen Rat. Das waren die 70 wichtigsten Männer. Und die haben über das Wohl des Volkes bestimmt. Und dann merken wir auch, er gehört zu einer ganz besonderen Gruppe da. Das sind die Pharisäer. Das heißt, er gehört zu einer der strengsten religiösen Sekten dort. Und Jesus drückt das noch weiter aus in Vers 10, wenn er sagt: Du bist der Lehrer Israels. Das heißt, er war wirklich bekannt. Von dem hat man sich was sagen lassen. Der hat das Volk unterrichtet. Es scheint so, dass ihm diese Begegnung Überwindung gekostet hat. In Kapitel 2 lesen wir von Jesu erster Tempelreinigung und da gibt es sofort Gegenwind auch von den Obersten. Und vielleicht nicht von ungefähr lesen wir hier, dass der Nikodemus bei Nacht kommt, also er traut sich nicht so ganz. Ihn muss vielleicht nicht ein jeder sehen. Und trotzdem, wenn er mit Jesus spricht, zeigt er ganz, ganz großen Respekt für ihn. Also solche Worte wird Jesus von den Obersten später nicht mehr hören. Das müssen wir einfach mal dem Nikodemus lassen. Umso mehr erstaunt der Bruch zwischen Vers 2 und Vers 3. Er zollt Jesus ganz großen Respekt, ganz große Anerkennung. Und was macht Jesus damit? Er geht überhaupt nicht darauf ein, sondern hält ihm Folgendes vor in Vers 3. Wenn jemand, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wisst ihr, in einer Schulung zur persönlichen Evangelisation, dann wäre das normalerweise das Paradebeispiel, wie man es nicht machen sollte. Also da würdest du gleich hören, so verlierst du die Person doch sofort, wenn du so etwas bringst. Wir wollen uns kurz damit beschäftigen. Paulus fordert uns an einer anderen Stelle auf, Kolosser 4, Vers 6, ich denke, viele kennen das: Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Frage: Finden wir in diesem Text Gnade? Finden wir in diesem Text Salz? Ich würde sagen, ja, und eine Menge davon. Wenn wir auch weiterlesen, merken wir, was für ein Anliegen Jesus für diesen Mann hat. Es sind Worte voller Gnade, aber auch Salz. Er weiß, wo er das Salz reinreiben muss. Das weiß er ganz genau. Wisst ihr, wir Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben manchmal so unsere Vorstellung, wie man mit jedem umgehen muss. Aber ich stelle das sogar in der Gemeinde immer wieder fest. Ich sitze da und dann wird etwas von vorne gesagt. Und dann denke ich, Mensch, das muss die Person doch beleidigt haben. Und dann stelle ich fest, im Gegenteil. Es hat sie sogar ermutigt. Na, frage ich mich, bei mir wäre das genau anders angekommen. Wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Das merken wir immer wieder. Und Jesus weiß, wie er mit den Personen umgehen muss. Und wir stellen auch später fest, denn Nikodemus hat ihm diese harte Rede auch nicht übel genommen. Zweimal taucht er später nochmal auf und jedes Mal wird er sich gerade für Jesus einsetzen. Also Jesus weiß, wie er die Menschen zu handeln hat. Jesus macht Folgendes nicht. Er sagt uns nicht das, was wir gerne hören möchten, aber er sagt uns das, was gut für uns ist. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du die Wahrheit über dein Leben hören willst, über dich selbst, dann musst du zu Jesus kommen. Da kommst du ins Licht und dann hörst du Worte, die für dich wichtig sind und die für dich dran sind. Ja, und so hört Nikodemus sehr viele demütige Dinge. Vers 3, ich gehe das jetzt mal grob mal durch, sagt er ihm, dass er blind ist, so dass er das Reich Gottes gar nicht sieht. 3 folgende sagt er, Nikodemus, du hast überhaupt gar kein Leben. Du musst erstmal geboren werden, vom Neuen geboren werden. Vers 8 sagt er Nikodemus, du bist ohnmächtig. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes kannst du nichts machen. Vers 10, auch sehr hart, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Er sagt, du bist ein Unwissender. Das muss er sich anhören. Vers 12 sagt er ihm, du und deine Gefährten, ihr habt keinen Glauben. Vers 16, du bist verloren, ihr seid verloren. Vers 19, du gehörst zu einem Geschlecht, was das Licht hasst. Also das sind Worte, die würden sagen, sehr, sehr hart. Aber das muss er alles hören. Es tut weh, ist aber wichtig für ihn. Lasst uns über die Notwendigkeit der neuen Geburt sprechen. Ich habe mir überlegt, warum sagt der Nikodemus gerade das? Dieses Thema wirkt doch irgendwie so deplatziert. Aber ich habe mal ein bisschen überlegt und dachte, nein, am Ende ist es genau das Thema, was für ihn wichtig ist. Er war der Lehrer Israels. Was war seine Hauptaufgabe zu predigen? Was musste er den Menschen weitergeben? Und ich glaube, das Wichtigste, was die Menschen von ihm hören mussten, ist das Thema Messias und das kommende Reich. Darauf sollten sie sich vorbereiten, auf den Messias und das kommende Reich. Das musste von seinen Lippen kommen. Und wir merken hier aber im Gespräch, der Nikodemus weiß noch nicht mal, was die Qualifikation ist, wie man in das Reich Gottes hineinkommt. Er ist total unwissend. Und die Frage stellt sich dann natürlich, bist du überhaupt selbst drinne? Wenn du das nicht weißt, das heißt, das war der entscheidendste Punkt, was dem Nikodemus fehlte. Und ich glaube, das ist das Erschreckende auch heutzutage. Wenn wir uns mit den Bischöfen unterhalten würden, mit den Priestern, mit den Pastoren, bei denen sieht es kein Stück weit besser aus. Sie wissen ganz, ganz häufig nicht, wie man in das Reich Gottes hineinkommt. Und sie unterrichten die ganze Herde. Wie schlimm sieht das dann erst in der Herde aus? Und das ist einfach die Tragik auch in unserem Land. Dass die Menschen mit der neuen Geburt nichts anfangen können, zeigt einfach, wie schlimm es in unserem Land ausschaut. Jesus sagt, ohne die neue Geburt kann man in das Reich Gottes nicht eingehen. Ja, er sagt sogar, du wirst es nicht mal sehen. Jetzt fragen wir uns natürlich, was bedeutet das, vom Neuen geboren werden? Ich meine, Nikodemus, ja, klingt so ein bisschen kindisch, so kindlich, wie er das dann fragt. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Also es klingt ein bisschen albern. Was sagt er? Man kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurückgehen und so weiter. Aber ich glaube, diesen Gedanken tragen doch sehr, sehr viele Menschen in sich. Das ist übrigens auch das Konzept der Reinkarnation. Du wirst vom Neuen geboren, und diesmal machst du es besser. Das steckt da ganz tief drin. Oder wenn Menschen sagen, wenn ich nochmal die Chance hätte, neu anzufangen, ich würde es diesmal besser machen. Ist das wirklich so? Bietet das Leben uns nicht immer wieder Chancen? Das sehen wir ganz tragisch oft bei Drogenabhängigen. Sie kriegen immer wieder neue Chancen, immer wieder neue Therapien. Und die Geschichte wiederholt sich und sie wiederholt sich. Und dann merken wir also, nein, da ist ein anderes Problem. Nicht, dass man keine neue Chance bekommen würde, sondern in mir stimmt etwas nicht. Ganz tief drin ist wirklich etwas im Argen. Ich glaube, sehr deutlich kommt das auch im Namen Nikodemus zum Ausdruck. Sein Name bedeutet so viel wie Eroberer des Volkes oder Sieger über das Volk. Wisst ihr, das sind ja gerade die Menschen, die wir eigentlich immer bewundern. Die über andere siegen. Jetzt haben wir Olympia. Da will man der Erste sein. Den anderen überwinden. Und bis heute noch sind sie in unseren Geschichtsbüchern drin. Alexander der Große, innerhalb von 10 Jahren war er bis Indien gekommen. Und doch stellen wir eines fest, es ist viel leichter, einen anderen zu bezwingen, zu besiegen, als sich selbst in den Griff zu bekommen. Und das sagt die Bibel uns auch. Das können wir mal aufschlagen. Das hat meine Frau mal einem unserer Söhne mitgegeben zum Auswendiglernen. Sprüche 16, Vers 32. Sprüche 16, Vers 32. Besser ein Langmütiger als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, als wer eine Stadt bezwingt. Das ist viel besser. Aber soll ich auch was sagen? Auch viel schwerer. Hat der Alexander Große Städte bezwungen? Auf jeden Fall. Hat er sich selbst im Griff gehabt? Überhaupt nicht. Das hat er nicht geschafft. Da kann man die Geschichte lesen. Er hat mit sich ein Riesenproblem gehabt. Wie kommen wir in das Reich Gottes? Wie werden wir Bürger dieses Reiches? Und ich möchte uns hier 2 Probleme vorstellen. Das haben wir eigentlich schon die letzten Male auch so gehört. Es ist uns wahrscheinlich auch sehr gut bekannt. Das eine ist unsere Schuld. Das heißt, das, was wir, also unsere Taten, das, was wir an Bösen begangen haben oder an Guten eben nicht getan haben. Und die Bibel macht es deutlich, da braucht es Reinigung, eine rechtliche Reinigung. Und da sprechen wir über das Blut Christi. Wir müssen reingewaschen werden von unseren Taten. Das zweite Problem, was wir aber haben, sind nicht nur unsere Taten, sondern es ist unser Wesen. Das heißt, wer wir sind. Wir sind von Natur aus Sünder und das heißt, die Sünde steckt ganz tief in uns. Und auch das macht uns total ungeeignet für die Gegenwart Gottes. Und wisst ihr, da braucht es auch eine Reinigung, eine innerliche Reinigung. Die Theologen sagen, eine sittliche Reinigung. Das heißt, wir müssen geistlich erneuert werden. Und darum geht es in der neuen Geburt. Ist ja die Frage, warum ist die neue Geburt so wenig im Bewusstsein der Menschen? Wisst ihr, wenn ihr mit denen darüber sprecht, dass sie dies und jenes falsch gemacht haben, das werden sie zugeben. Und das ist dann für sie auch okay, werden sie sagen, vielleicht, ja, stimmt, ich brauche Vergebung. Ich weiß, der Schuldgedanke ist oft sehr oberflächlich, aber trotzdem spricht man darüber. Aber eines deckt der Mensch doch von sich, und zwar folgendes, dass er im Kern doch irgendwo gut sei. Und dann sagt man sich das auch so, bleib so, wie du bist. Das wünscht man sich ja auch. Werd bloß nicht anders, bleib so, wie du bist. Das heißt, der Mensch erkennt nicht, wie verdorben er eigentlich im Inneren ist. Und auch, ich glaube, für den Nikodemus war das weit weg. Natürlich wusste er um Schuld. Er wusste um die Opfer. Aber wie tragisch und wie schlimm es in seinem Inneren ausschaute, das war ihm sicherlich nicht bewusst. Und deswegen sagt die Bibel auch, wir sind blind. Wir sind blind in Bezug auf Gottes Heiligkeit, aber auch blind in Bezug auf uns selbst. Wir sehen nicht, wie schlimm es um uns bestellt ist. Ein Beispiel vielleicht einfach nochmal dazu. Da haben wir so einen Langfinger, einen Dieb, klaut ständig etwas, kommt jetzt vor Gericht. Wenn es möglich wäre, da ist jemand so gnädig, bezahlt ihm die ganze Schuld. Wisst ihr, wir sprechen davon, dass dieser gerechtfertigt weggeht. Er ist gerecht gesprochen. Die Schuld ist bezahlt. Da gibt es nichts mehr. Wisst ihr, was ein Problem ist? Er hat sich nicht verändert. Das Wesen ist gleich geblieben. Und so haben viele die Vorstellung, am Ende wird Gott mir vielleicht irgendwie vergeben, das wird wohl notwendig sein, aber im Prinzip kann ich da einfach im Himmel genauso weiterlaufen. Und das ist die Tragik. Man versteht nicht, wie heilig dieser Gott ist, dass das unmöglich ist. Da muss erstmal was in mir passieren. Und das ist ganz, ganz weit weg von den Menschen. Sprechen wir über das Wesen der neuen Geburt. Das sind die Verse 5 bis 8. Wie kann diese neue Geburt geschehen? Und das möchte ich ganz klar betonen. Es ist was Übermenschliches. Lasst uns mal Johannes Kapitel 1 aufschlagen, die Verse 12 und 13. Da wird das auch klar ausgedrückt. Da geht es darum, wer sind die Kinder Gottes? Wie wird man ein Kind Gottes? Allen aber, die ihn, also Jesus Christus, aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und hier werden einige Punkte genannt. Und da gibt es auch ihr Lehren dazu. Also, es liegt nicht am Blut, heißt es hier. Das meint, es liegt nicht an unserer menschlichen Herkunft. Damit hatten die Juden ein Problem. Die haben gesagt, ich bin doch ein Nachkomme Abrahams. Das wird doch wohl reichen, dass ich ein Kind Gottes bin. Nein, nicht das Blut, nicht die Herkunft. Dann sagt einer sich vielleicht liegt es ja am Willen des Fleisches. Das heißt, vielleicht muss ich mich mehr anstrengen. Vielleicht kann ich es ja selbst bewirken, nur ein bisschen mehr Anstrengung. Und dann zeigt man auch vielleicht gewisse Leute auf. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass jemand abhängig, vielleicht von Zigaretten. Und dann sagt man, der hat es geschafft. Der hat es geschafft, der hat sich einfach ein bisschen mehr angestrengt. War disziplinierter als früher. Und trotzdem werden wir feststellen, das reicht nicht aus. In diesem Bereich hat es geklappt, in vielen anderen Bereichen dafür nicht. Okay, wird jemand sagen, vielleicht liegt es ja aber auch in dem Willen des Mannes. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert. Das meint einfach, vielleicht kann das ja jemand anders bei mir bewirken. Und dann geht man zu einem ganz großen Gesalbten hin, vielleicht zu einem Guru. Dann soll er mir doch mal die Hände auflegen und dann passiert das. Und die Bibel sagt, auch nicht so. Das kann kein Mensch bei dir bewirken. Und hier wird es dann gesagt, du musst aus Gott geboren werden. Das kann nur Gott in deinem Leben wirken. Also es ist was Übermenschliches. Und so weist auch Jesus den Gedanken des Nikodemus ab. Er sagt ihm das sehr deutlich in Vers 6, was aus Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Nikodemus, selbst wenn du neu anfangen könntest, du würdest tatsächlich in den Mutterleib zurückkommen können. Was wird das ändern? Ein Sünder gebiert einen Sünder. Der Kreislauf fängt wieder an. Und er sagt, es wird sich gar nichts ändern. Das muss eine ganz andere Herkunft sein. Deswegen ist hier auch die Rede, was aus Geist geboren ist, das ist Geist. Das muss von Gott herkommen. Wir brauchen also eine ganz andere Geburt, eine geistliche Geburt. Und es wird hier weiter beschrieben, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Vers 5. Wasser und Geist. Wisst ihr, diese Gedanken sind nicht neu. Und dafür tadelt auch Jesus später den Nikodemus. Er sagt, du musst das eigentlich wissen. Das findet man nämlich schon im Alten Testament, dass da etwas mit Wasser und Geist passiert. Und dazu lasst uns mal Hesekiel aufschlagen, den Propheten, Kapitel 36, die Verse 25 bis 27. Hesekiel 36, Verse 25 bis 27. Da ist die Rede von der Zukunft, was Gott an seinem Volk machen wird. Und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und hier wird erklärt, wie die neue Geburt geschieht. Der Heilige Geist reinigt uns in unserem inneren Wesen. Und deswegen benutzt auch Titus 3, Vers 5 diese Begriffe Bad der Wiedergeburt. Wir müssen innerlich gebadet werden, gereinigt werden von all unseren dreckigen Wesenszügen. Jesus sagt das zum Beispiel auch später in Johannes 13, wenn er darüber spricht, über Baden, vielleicht erinnert ihr euch, und die Füße waschen, da sagt er, ihr alle seid schon gebadet, bis auf einen. Damit meint er, einer ist nicht wiedergeboren. Das ist der Judas. Hier heißt es, bei der Wiedergeburt bekommen wir ein fleischernes Herz. Das heißt, wir haben vorher ein hartes Herz gegenüber Gott und das wird quasi ausgewechselt. Wir bekommen weiche Wesenszüge. Wir sind nicht mehr hart gegen Gott. Und hier wird auch beschrieben, wie das später ausschauen wird. Sie bekommen ein fleischernes Herz, sind Gott zugewandt. Was machen sie? Sie werfen all die Götzen später weg. Auch ein Ausdruck davon. Und dann heißt es hier noch weiter, Gott legt seine Gebote in unser Innerstes. Da wirst du vielleicht sagen, ja, aber das steht doch auch im Römerbrief, dass auch selbst die Heiden, die haben das doch auch reingeschrieben bekommen. Es gibt einen Unterschied. Wir alle Menschen werden so geboren, dass wir um die Gebote Gottes im Grundsätzlichen wissen. Und wir haben aber ein Problem, es ist nicht unser Anliegen. Und hier wird das auf ein fleischernes Herz geschrieben und plötzlich wissen wir nicht nur darum, sondern wir wollen. Wir bekommen ein Anliegen dafür, Gottes Gebote zu halten. Und das ist ein Riesenunterschied. Also unser Denken, unser Wollen, unser Anliegen, das verändert sich völlig. Vielleicht kurz noch zu dem Wasser, weil es da auch Theologen gibt, ja, und die sagen, ja, das hat doch was mit der Taufe zu tun. Zum Beispiel die katholische Kirche. Aber ich denke, darum geht es hier nicht. Hesekiel macht auch deutlich, es geht hier nicht um eine Wassertaufe, sondern um eine innerliche Reinigung. Und da hilft uns vielleicht Epheser 5, Vers 26 weiter. Da ist nämlich auch von einem Wasserbad die Rede. Das können wir auch mal aufschlagen. Epheser 5, Vers 26. Merkt euch vielleicht gerade diese Stelle, gerade in Bezug zu Johannes 3. Epheser 5, Vers 26. Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Das Wort Gottes wird hier mit einem Wasserbad verglichen. Das heißt, bei der Wiedergeburt geschieht Folgendes. Der Heilige Geist nimmt das Wort Gottes, ob es gepredigt wird oder gelesen wird, und wirkt damit an unserem Inneren und bewirkt dadurch etwas Neues, eine neue Geburt. Bisher, ich habe mir wirklich viele Gedanken schon früher darüber gemacht, was passiert da eigentlich in unserem Inneren? Was kommt da neu dazu und so weiter? Und ich habe Brüder gefragt und die waren da immer so vage und das hat mich so unglücklich gemacht. Ich habe gesagt, das muss man doch erklären können. Ja, vielleicht habe ich nicht vernünftig gelesen oder wollte es einfach nicht wahrhaben, was Jesus in Johannes 3, Vers 8 sagt. Er sagt, wisst ihr, am Ende ist das was Mystisches. Etwas, was wir nicht wirklich erklären können. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Also hier wird es deutlich gesagt, es wird verglichen mit dem Wind. Übrigens im Griechischen Geist und Wind ist dasselbe Wort, Pneuma. Und beim Wind ist es auch so unerklärlich, woher er kommt, wohin er geht. Wir spüren das, dass da was ist, manchmal auch in einem Sturm. Aber wohin geht er als nächstes? Das können wir alles gar nicht richtig erklären. Und so ist es auch mit dem Geist Gottes. Wenn er erstmal in einem Wiedergeborenen wirkt, das können wir gar nicht erklären. Übrigens wird hier nicht nur gesagt, dass der Geist Gottes wie so ein Wind ist, sondern, lest mal genau, der Wiedergeborene verhält sich wie der Wind. Also der Wiedergeborene, in dem der Geist wirkt. Und das ist tatsächlich so. Da sehen wir den Petrus, gerade hat er noch gefischt, kümmert sich da um seine Netze. Jesus kommt, sagt, folge mir nach. Der steht einfach auf und folgt ihm nach. Da fragen wir, was ist da los? Was ist aus diesem Mann geworden? Oder da wird jemand geflucht. Früher hätte er unbedingt zurückgeflucht und plötzlich breitet er seine segnenden Hände aus. Da fragen wir uns auch, was mit dem denn los? Warum macht er das? Und so merken wir, das ist wirklich was Übernatürliches. Und das ist auch wichtig zu wissen. Im Christentum geht es nicht nur um Glaubenslehrsätze. Dass jemand sagt, na ja, jemand, der gläubig ist, der glaubt gewisse Aspekte aus der Bibel oder glaubt vielleicht sogar alles. Nein, da passiert etwas. Das ist auch etwas Übernatürliches, was dort geschieht. Und deswegen spricht unser Leben auch davon. Im 1. Johannesbrief finden wir sogar einige Kennzeichen. Da ist zum Beispiel in 1. Johannes 3, Vers 9, so jemand lebt nicht mehr dauerhaft in Sünde. Daran kann man das erkennen. 1. Johannes 4, Vers 7, so jemand liebt, wo er es vielleicht nicht früher gemacht hat. 1. Johannes 5, Vers 4, so jemand überwindet die Welt. Daran sieht man das, dass jemand wiedergeboren ist. Ich wollte aber noch so auf ein paar Fragen eingehen dazu. Wisst ihr, wenn man das so mal beobachtet und vielleicht auch länger dann Christ ist, dann fragt man sich schon, ist diese Wiedergeburt etwas Vollkommenes? Spricht die Bibel nicht auch von Wachstum? Oder da scheint es doch noch was Altes zu geben. Warum sündigt so jemand noch? Und darauf wollte ich so ein bisschen auch drauf eingehen, damit wir ein richtiges Verständnis davon bekommen. Sind wir jetzt neu oder nicht? Die Bibel sagt sehr klar, 2. Korinther 5, Vers 17, wir sind eine neue Schöpfung. Das heißt, im Inneren des Menschen hat nicht einfach nur so eine oberflächliche Reparatur begonnen. Es ist deutlich mehr. Hier im Inneren wird jemand völlig neu. Das heißt, Gott erneuert jede Fähigkeit der Seele und Geistes des inneren Menschen. Jede Fähigkeit wird verändert, neu gemacht. Aber was die Bibel auch sagt, ist, dass das noch nicht ausgereift ist. Daher sagt Paulus zum Beispiel, wir werden jeden Tag erneuert. Der Leib, merken wir, geht in die andere Richtung, verfällt, aber der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert. 2. Korinther 4, Vers 16. Ich würde das vielleicht vergleichen wie mit so einem kleinen Baby, was zur Welt kommt. Wenn wir uns dieses kleine Wesen mal anschauen, müssen wir eines sagen, es ist komplett. Da fehlt nichts. Es ist alles da. Und trotzdem kann das alles weiter reifen. Aber das ist ein ganz neues Wesen komplett. Da kommt kein Arm mehr dazu oder dergleichen. Komplett. Und so ist auch bei der neuen Geburt. Es ist ein komplettes Werk, was Gott da begonnen hat. Und es wird weiter reifen. Was die Sünde betrifft, ist die Bibel aber auch sehr klar. Bei der neuen Geburt wird die Sünde nicht aus uns herausgerissen. Dieses Sündenprinzip bleibt. Und ich möchte es auch nochmal betonen, es wird auch nicht geschwächt. Das ist auch wichtig. Die Sünde ist nach wie vor ganz und gar in uns drinnen. Und daher merken wir auch immer noch diesen Zug. Es zieht uns immer wieder weg. Aber, und das ist jetzt wichtig, durch die neue Geburt, das hat man schon gehört, legt ja Gott sein Gesetz in unser Innerstes hinein. Und das überwiegt. Und das merken wir auch in den Gesprächen. Jemand sündigt, jemand, der wiedergeboren ist, aber was hören wir dann von ihm? Es tut mir so leid. Und ich wünschte, dass ich das nie wieder machen würde. Es zieht ihn immer wieder zurück. Es entstehen große Kämpfe, die vorher gar nicht da waren. Und daran sieht man das. Wenn jemand nichts verspürt und wenn jemand gleichgültig ist der Sünde gegenüber, dann fragen wir uns, ist der überhaupt vom Neuen geboren? Jemand, der vom Neuen geboren ist, der merkt, dass grundsätzlich will er Gott gefallen. Es gelingt nicht immer. Und das macht uns so viel Trauer auch in unserem Leben. Aber das ist das Kennzeichen dafür. Man möchte. Grundsätzlich möchte man. Und noch der letzte Punkt zur neuen Geburt, weil es da, glaube ich, auch immer wieder Verwirrung gibt. Verwechseln wir nicht die innere Erneuerung mit der Kraftfrage. Was meine ich damit? Römer Kapitel 6 bis 8 geht besonders darauf ein. Wir sind zwar vom Neuen geboren worden, das bedeutet aber nicht, dass wir Kraft haben, in uns selbst gegen die Sünde zu obsiegen. Die Kraft gibt Gott uns dann nicht. Die neue Geburt sieht folgendermaßen aus: Gott bringt uns völlig in seine Abhängigkeit hinein. Deswegen sprechen wir auch von einem Leben mit Christus. Wir sind in Christus und darin liegt die Kraft. Und deswegen auch in Römer Kapitel 8 kommt der Geist dazu. Römer Kapitel 7, was lesen wir da von einem Christen, von einem Wiedergeborenen zum Ende hin? Der möchte es schaffen, er schafft es aber nicht. Und er strengt sich immer mehr an und stellt fest, ich habe überhaupt keine Kraft dafür. Kapitel 8, merkt er plötzlich, okay, so läuft das Christsein nicht. Nur weil ich vom Neuen geboren bin, kann ich jetzt nicht Bäume ausreißen. Ich muss ganz nah dranbleiben an Jesus. Bibel lesen, Gebet, meine Geschwister. Und da liegt die Kraft, in der Abhängigkeit von Christus und indem wir im Geist leben. Das ist also ganz wichtig. Neue Geburt heißt, wir werden komplett erneuert. Wir brauchen nach wie vor aber den Geist Gottes. Sonst werden wir keinen Sieg haben. Letzter Punkt, ein ganz entscheidender. Wie kann ich jetzt diese neue Geburt erfahren? Und darüber spricht Jesus ein paar Verse weiter und erklärt dem Nikodemus das. Ich möchte nur die Verse 14 und 15 lesen. Da sagt er dem Nikodemus: Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir haben ganz klar gehört, die neue Geburt können wir nicht bewirken. Das kann nur Gott in uns wirken. Aber er sagt uns auch ganz klar, wann er das tun wird. Das klingt jetzt vielleicht so einfach, aber so ist es nun mal. Wenn du glaubst, wenn du an Christus glaubst, an den, der gekreuzigt wurde, dann will Gott das bei dir bewirken. Das haben wir auch in Johannes 1, die Verse 12 und 13 gesehen. Wer ist ein Kind Gottes? Wer wird vom Neuen geboren? Und da heißt es auch sehr klar, wir müssen Christus aufnehmen oder ein bisschen weiter, die an seinen Namen glauben. Also das ist unser Part. Wir müssen glauben, wir müssen Christus aufnehmen. Und dann wirkt Gott die neue Geburt. Über den Glauben und Buße werden wir auch demnächst auch nochmal mehr drüber sprechen. Ich wollte einen Punkt vielleicht nochmal erwähnen, weil das auch für viel Verwirrung gesorgt hat, gerade von der reformatorischen Seite her. Vielleicht habt ihr auch schon mal Bücher dazu gelesen, die sagen nämlich Folgendes: Nein, nicht zuerst der Glaube und dann die Wiedergeburt, sondern zuerst die Wiedergeburt und dann der Glaube. Und da fragen wir uns, ja, wieso denn das? Und da ist folgender Gedanke dahinter. Die sagen nämlich, der Mensch ist so verdorben in sich selbst, dass er von sich aus nicht glauben kann. Das heißt, zuerst wird Gott ihn erneuern müssen. Das heißt, er muss erst die neue Geburt erleben und dann wird er glauben. Nur jetzt denken wir ein bisschen weiter. Was bedeutet das dann? Das bedeutet, dass Gott derjenige ist, der das dann entscheidet, wer vom Neuen wiedergeboren wird und nicht. Und da spricht man auch von den Erwählten. Gott hat bestimmte auserwählt, die ja, wo er dieses Werk tut und die dann glauben werden und andere wiederum nicht. Aber ich glaube, so spricht die Bibel nicht. Sie ist sehr klar darüber. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Jeder bekommt die Chance zum Heil. Und das hatten wir auch die letzten Male besprochen. Es gibt so etwas wie eine vorauslaufende Gnade. Und wir sind auch davon abhängig. Aber die Bibel sagt uns nicht, dass das einer nicht bekommen würde. Gott wirkt an einem Menschen und gibt jedem Menschen die Chance dazu. Und dann muss er glauben. Und er wird die Chance vielleicht auch nicht zu oft bekommen. Aber diese vorauslaufende Gnade ist da. Aber das ist nicht dasselbe wie die Wiedergeburt. Das ist was anderes. Vielleicht an einem Vers möchte ich das nochmal zeigen. Gerade wenn ihr das vielleicht auch mal hört, da könnt ihr diesen Vers auch nutzen. Epheser 1, Vers 13. Ich glaube, da wird das nochmal sehr deutlich gemacht. Epheser 1, Vers 13. In ihm, also Christus, seid auch ihr, nachdem, und das ist wichtig hier, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid ihr auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Nachdem wir das Wort der Wahrheit angenommen haben, nachdem wir gläubig geworden sind, dann werden wir versiegelt. Das heißt, dann werden wir zum Eigentum Gottes. Das heißt, dann werden wir Kinder Gottes. Wisst ihr, zeitlich werden wir das kaum unterscheiden können. Jemand glaubt und in dem Moment passiert das auch. Aber die Bibel macht doch deutlich, der Glaube muss zuerst kommen. Und dann geschieht dieses Werk Gottes. Ich wollte es jetzt nochmal zusammenfassen. Was verstehen wir unter der neuen Geburt? Also ganz klar, die neue Geburt ist ein Wirken des Heiligen Geistes in unserer Seele. Der Heilige Geist wendet das Wort Gottes in unserem Inneren an und reinigt unser Wesen. Wir haben es in Johannes 1 gesehen, wer vom Neuen geboren ist, darf sich ein Kind Gottes nennen. Und das führt zu einer großen Veränderung in unserem Leben, im Denken, in unserer Ausrichtung und in unserem Wollen. Wir sind plötzlich gottzentriert. Das ist der große Unterschied. Ja, und nur so jemand geht in das Reich Gottes hinein. Und da merken wir, wie wichtig dieses Thema ist. Hier geht es wirklich um alles und das müssen die Menschen hören. Und das möchte ich hier nochmal in den Raum stellen. Vielleicht gibt es ja hier jemand, der sagt, das kenne ich gar nicht. Ich glaube hier zwar gewisse Dinge, aber das habe ich nie erfahren. Ich versuche mich anzustrengen, liege vielleicht immer wieder auf dem Boden und ich merke, mir fehlt da was. Vielleicht liegt es ja gerade daran, dass dir die neue Geburt fehlt. Und das möchte ich uns einfach nochmal mitgeben. Jesus sagt ganz klar, wir müssen vom Neuen geboren werden. Amen.